lopen dankzij de Heer. Je merkt het schon aan mijn stemme. Bruder Ross zegt, die wordt beter. Een broeder gab mir vorher den Rat, das nächste Mal nicht wieder 5 Tage anzusetzen, höchstens 3. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das so ganz meinem Herzen entsprach. Bitte nicht von rechts nach links den Kopf bewegen, sondern von oben nach unten. Ja, doch wir sind dem Herrn dankbar für jede Stunde, für jedes Wort. Es wird uns ja immer kostbarer. Wir spüren, dass es in die Tiefe geht und dass wir alle mehr davon haben, als wir vor Jahren hatten. Es wird klarer und dafür sind wir dankbar. Heute werden wir über den prophetischen Dienst sprechen. Könnt ihr mich gut hören, auch wenn ich so spreche? Gut, ich muss nicht lauter werden. Nein, gut, Dankeschön. Ich wollte mich nur vergewissern. Sollte aber jemand die Neigung zum Schlaf haben, dann werde ich die Neigung zum Lauterwerden bekommen. Das darf also in keinem Fall sein. Lasst uns zu dem ganz besonderen Thema, das ja den prophetischen Bereich betrifft, mit dem Wort aus 2. Chronik, dem 20. Kapitel, den 2. Teil von Vers 20 lesen. 2. Chronik 20, Vers 20b. Vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Vertrauet auf seine Propheten, so werdet ihr siegen. Wir haben heute mit dem Wort abgeschlossen aus Matthäus 12, dass der Herr seine Sache siegreich ausgeführt hat. Und wir wissen, er ist jedem Worte, das je durch Prophetenmund ergangen war, nachgekommen und alle Schrift hat sich in ihm erfüllt. Hier wird uns jetzt gesagt, vertrauet auf den Herrn, euren Gott. Das wollen wir tun. Und dazu wird dann weiter gesagt, so werdet ihr sicher sein. Und das wollen wir ja auch sein. Wir möchten sicher sein. Wir möchten Gewissheit haben. Es darf kein Fragezeichen hinter das getan werden, was wir glauben und was wir lehren. Es muss göttliche Gewissheit darin sein. Und soweit wir es beurteilen können, haben wir dem Worte nichts hinzugefügt und auch nichts hinweggenommen, haben es nicht gedeutet, sondern durch Offenbarung geschenkt bekommen. Vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Vertrauet auf seine Propheten. Das ist ganz wichtig. Nicht, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich bin Prophet, im Ernst. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich habe eine Anzahl Menschen getroffen, die tatsächlich von sich überzeugt waren, Propheten oder Prophetinnen zu sein. Das Zweite ist noch schlechter als das Erstere. Aber wenn es jemand wirklich ist, dann wird man ihn am Worte prüfen können. Ein Prophet Gottes wird das Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit verkünden. Er wird ein Wortprophet sein. Also vertrauet nicht jedem Propheten, sondern vertrauet seinen Propheten. Man muss sicher sein, dass Gott die Wahl getroffen hat. Und habt ihr es gestern gehört aus dem Munde Bruder Brenhams, als er sagte, an das Erste, an das ich mich erinnern kann, ist eine Vision, ist ein Gesicht, das ich gesehen habe. Von Kindesbeinen an war dieser Mann ein Prophet Gottes. Er hat mit 7 Jahren schon gesagt, dass die Ohio-Brücke einfallen wird. Und die ist erst 18 Jahre später gebaut worden und runtergestürzt. Er war ein Prophet Gottes. Vom Mutterleibe an dazu bestimmt, ein Prophet für die Völker zu sein. So steht's auch im Propheten Jeremia im 1. Kapitel. Von deines Mutterleibe an habe ich dich dazu erwählt und zum Propheten für die Völker bestimmt. Also nicht nur ein Prophet, wie er unter den 5 Diensten sein kann in der Gemeinde, sondern ein Prophet von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Auch das ist ein Unterschied. Also wollen wir sicher sein, dass wenn wir schon einem Propheten vertrauen, dass es ein von Gott bestätigter, von Gott gerufener, von Gott legitimierter Prophet ist. Und ich glaube, das dürfen wir alle von Herzen sagen, wir sind davon überzeugt, dass Bruder Brenhim ein wahrer Prophet des allmächtigen Gottes gewesen ist. Stimmt das? Wir glauben, dass Gott ihn gesandt hat. Stimmt das? Wir glauben, dass mit seiner Sendung ein heilsgeschichtlicher Zweck verbunden ist. Stimmt das? Und wir glauben, dass dieser Zweck zu dem Höhepunkt kommen wird. Und dass Gottes gesandtes Wort ausrichten wird, wozu es gesandt wurde. Nun wollen wir zu unserer Betrachtung übergehen. Ich möchte euch in diesen Versammlungen ab und zu in Verlegenheit bringen durch das Wort des Herrn. Aber immer nur für einen kleinen Augenblick, um dann später doch zu helfen und zu dienen, dass wir die Dinge besser verstehen. Nun, eben haben wir gesagt, dass Gott einen Propheten gesandt hat. Wisst ihr, was in Hebräer 1 steht? Gott hat vor Zeiten und vielfältig durch die Propheten geredet und am Ende der Tage in seinem Sohn. Und das ist die Bibelstelle, die alle verwenden, die nicht glauben können, dass Gott einen Propheten gesandt hat in unserer Zeit. Die sagen ganz einfach, Gott hat alle Propheten gesandt und dann am Ende hat er in seinem Sohn geredet, Amen. Dann ist Schluss und dann kommt nichts mehr, nur noch sie. Sie hat Gott gerufen, nämlich die, die ablehnen, was Gott getan hat. Aber sie stellen den Anspruch, von Gott eingesetzt zu sein. Versteht ihr das? Die Leute stellen alles auf den Kopf. Wir lesen aus Lukas Kapitel 16. Und auch jetzt werden wir uns Gnade schenken lassen müssen vom Herrn, um die einzelnen Zusammenhänge einzuordnen und zu verstehen. Lukas, Kapitel 16, Vers 16. Das Gesetz und die Propheten reichten bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes durch das Evangelium verkündigt und ein jeder drängt sich mit Gewalt hinein. Also hier steht's, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes durch das Evangelium verkündigt. Wie sollen wir das jetzt verstehen? Sehr einfach. die alttestamentlichen Propheten hatten mit Malachi den gesamten Heilsratschluss Gottes verkündigt. Und in Christus sind diese Weissagungen Realität geworden. Er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Johannes tat das Gleiche. Mit ihm begann das Reich Gottes. Können wir aber das Alte Testament beseitigen? Können wir die Propheten beseitigen? Das wird schwer sein. Das wird nicht gehen. Es wird andersrum sein müssen. Nämlich, dass wir einordnen können und verstehen, welch einen Sinn die Propheten und auch das Gesetz haben. Hebräer 1 habe ich bereits erwähnt. Gott hat geredet und dann am Ende sich im Sohn offenbart. Lesen wir Lukas 24, Lukas 24 von Vers 27. Hier steht, darauf fing er bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen die Schriftstellen aus, die sich auf ihn bezogen. Also Jesus hat die alttestamentlichen Propheten nicht abgetan. Im Gegenteil, er hat gelesen und hat seinen Jüngern nachgewiesen, dass das alles, was sie geweissagt haben, in Erfüllung gegangen ist. Lasst uns aus Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 23 lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 23. Hier steht von Paulus Folgendes geschrieben. So bestimmten sie ihm denn einen Tag und fanden sich bei ihm in seiner Wohnung in noch größerer Anzahl ein. Da legte er ihnen von früh morgens bis spät abends das Reich Gottes dar und bezeugte es ihnen, indem er sich im Anschluss sowohl an das mosaische Gesetz als an die Propheten für Jesus zu gewinnen suchte. Die Apostel haben kein neues Testament gehabt. Das Neue Testament als Kanon, das heißt Richtschnur, wie wir es heute haben, ist von Athanasius zusammengesetzt worden. Bis dahin waren es einzelne Briefe, die durch die Gemeinden gereicht wurden. Grundsätzlich haben alle Männer Gottes in den ersten 300 Jahren des Christentums das Alte Testament für ihre Verkündigung genutzt. Ich habe das schon mal gesagt, würde man den heutigen Predigern und den heutigen Evangelisten dasselbe Material zur Verfügung stellen, nämlich das Alte Testament, sie könnten wahrscheinlich kaum eine Predigt halten, weil sie gar nicht wüssten, wo sie anfangen sollten und wie es weiter zu gehen hat. Wir lesen aus Matthäus, Kapitel 5, 17 und 18. Matthäus, Kapitel 5, 17 und 18. Hier steht geschrieben, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen oder aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird vom Gesetz nicht ein einziges Jota und kein Strichlein vergehen, bis alles in Erfüllung gegangen ist. Also, Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Ob in den Propheten, ob in den Büchern Mose, ob in Könige oder Richter, ob in den Psalmen, ob in Jeremia oder Hesekiel, ob im Neuen oder Alten Testament. Gottes Wort bleibt Gottes Wort.
Amen.
Und Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort nicht. Hebräer Kapitel 3, Vers 5. Hebräer Kapitel 3, Vers 5. Hier wird uns gesagt, was wir zu verkündigen haben. Ich lese es vor. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen, als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Das müssen wir begreifen. Das müssen wir verstehen. Da war etwas im Gesetz, auch zur Zeit Mose, das später als Offenbarung verkündigt werden sollte. Wenn heute jemand zu euch kommt und sagt, ihr könnt am Sabbat nur eine Meile gehen, dann könnt ihr sagen, gut, dann gehen wir zwei, eine hin und eine zurück. Warum nicht? Aber darum geht es gar nicht. Es geht um den Teil im Gesetz, der als Offenbarung gedacht war, als Erleuchtung. Es geht um die Schattenbilder im Alten Testament, die dann im Neuen Testament in der Realität münden. Es geht nicht darum, hier das Gesetz Mose in die Tat umzusetzen, Opfer einzuführen und was sonst noch, sondern zu forschen, wo der Geist Gottes Hinweise auf die zukünftige Heilsgeschichte gegeben hat. Lasst uns weiterlesen. 1. Korinther, Kapitel 14. Hier nimmt auch Paulus darauf Bezug. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 20 und 21. Liebe Brüder, zeigt euch nicht als Kinder in der Urteilskraft, nein, in der Bosheit sollt ihr Kinder sein, aber hinsichtlich der Urteilskraft zeigt euch als Erwachsene. Im Gesetz steht geschrieben, durch Menschen mit fremder Sprache und durch die Lippen von Fremden will ich zu diesem Volke reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Jetzt haben wir hier einen Begriff, und zwar den Begriff Gesetz. Und was dann zitiert wird, steht nicht im Gesetz, sondern im Propheten Jesaja, Kapitel 28. Wie sollen wir das jetzt einordnen? Hier wird uns gesagt, im Gesetz steht geschrieben, und das, worauf Bezug genommen wird, steht nicht in der Tora, nicht in den fünf Büchern Mose, nicht in dem, was wir als Gesetz bezeichnen, sondern im Propheten Jesaja 28. Auch das finden wir wiederholt im Neuen Testament, dass hin und wieder das gesamte Alte Testament als Gesetz bezeichnet wird. Wir werden noch einige kostbare Stellen lesen. 1. Korinther 14, und zwar Vers 34. Hier schreibt Paulus wiederum ein sonderbares Wort. Um niemanden aufzubringen, lese ich nur den letzten Teil aus 1. Korinther 14, Vers 34, denn wir haben nicht vor, irgendjemandem weh zu tun. Aber hier steht geschrieben, sondern sie haben sich unterzuordnen, wie auch das Gesetz es gebietet. Und wenn ihr im Gesetz suchen werdet, wo das geschrieben steht, wird es schwer fallen, die Stelle zu finden. Es geht zurück vor das Gesetz. Ehe das Gesetz gegeben wurde, nämlich zu 1. Mose 3. Und das Gesetz wurde in 2. Mose 20 gegeben. Aber das Ganze bildet eine Einheit. Und mit Recht konnte man darauf Bezug nehmen. Gehen wir jetzt zu Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7. Wir können hier Vers 1 und dann Vers 7 lesen. Oder wisst ihr nicht, meine Brüder, ich rede ja doch zu gesetzeskundigen Leuten. Das Gesetz ist für Menschen, dass das Gesetz für den Menschen nur so lange erlebt, bindende Gewalt hat. Dann Vers 7. Was folgt nun daraus? Ist das Gesetz Sünde? Nimmermehr. Aber ich hätte die Sünde nicht kennengelernt, außer durch das Gesetz. Gott brauchte eine Maßgabe, er brauchte eine Handhabe, um uns rechtmäßig aufgrund unserer Übertretung überführen und dann verurteilen zu können. Und deshalb ist das Gesetz gekommen, um uns in unsere Übertretung zu packen, uns ins Gefängnis zu tun, uns der Strafe auszuliefern. Aber dann kam der diese Strafe auf sich genommen hat und sogar den Fluch des Gesetzes auf sich nahm und alles für uns getragen hat, um uns frei zu machen. Und dazu lesen wir Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 1 und 2. So gibt es also jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. Wir könnten jetzt in den anderen Bereich übergehen. In das Gesetz des Geistes, wodurch wir aus dem Gesetz des Fleisches herausgenommen wurden, um so Gott dienen zu können, wie es ihm wohlgefällig ist. Wir lesen noch Römer Kapitel 13, Römer Kapitel 13, Vers 8. Ja, Römer Kapitel 13 von Vers 8. Bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Darin ist alles zusammengefasst worden, was in allen Propheten, in allen Psalmen, was im Gesetz Mose, was im Alten Testament geschrieben steht. Wer seinen Nächsten liebt, der erfüllt das Gesetz. Vers 9. Denn das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten und jedes andere derartige Gebot ist in diesem Wort einheitlich zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Demnach ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn du deinen Bruder liebst, wirst ihn doch nicht sein Auto nehmen, wirst ihn doch nicht sein Weib nehmen, wirst doch nicht begehren, was ihm gehört. Denn die Liebe Gottes drängt dich also zu erfüllen, was Gott in seinem Worte fordert. Denn wir sind nicht entbunden, wir müssen den Forderungen nachkommen. Und dazu hat Gott uns aus Gnaden die Möglichkeit gegeben. Jetzt gehen wir über zu dem prophetischen Teil. Und zwar zu dem Teil, der uns betrifft, der diese Zeit betrifft, der den prophetischen Teil betrifft. Auch der ist im Worte Gottes schön geordnet worden. Aber ich sage euch, es ist dennoch schwierig, alles richtig einzuordnen, es sei denn, Gott hilft uns dabei. Und wir sind davon überzeugt, dass er uns aus Gnaden helfen wird. Beginnen wir mit der Verheißung aus dem Propheten Malachi, dem letzten Kapitel, den letzten Versen. Hier steht geschrieben, manche Bibeln haben 4 Kapitel, andere haben 3. Deshalb sage ich im letzten Kapitel, die letzten Verse, wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der wird das Herz der Väter, den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden. Soweit dieses herrliche Wort. Und wenn ihr die Schriftgelehrten fragen würdet, sie geben euch alle die gleiche Antwort. Das ist schon längst erfüllt. Das war Johannes der Täufer. Aber lasst mich euch die Stelle auf Johannes den Täufer bezogen lesen, aus Malachi 3, Vers 1. Wisset wohl, ich sende meinen Engel, dass er den Weg vor mir her bahne, und unversehens wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr herbei wünscht, und der Bundesengel, nach dem ihr Verlangen tragt, kommt unfehlbar, so spricht der Herr der Heerscharen. Ihr könnt es nachlesen in Markus Kapitel 1, in den ersten 3 Versen, wird Bezug genommen auf Johannes den Täufer und auf seinen Dienst, ebenso auf die beiden Bibelstellen Malachi 3, Vers 1 und Jesaja 40, Vers 3. Hier hat uns der gleiche Prophet durch Weissagung wissen lassen, dass der Prophet Elia kommen würde vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Seit dem Dienst Johannes des Täufers sind beinahe 2000 Jahre vergangen und der schreckliche Tag des Herrn ist noch nicht gewesen. Noch ist der Tag des Heils, noch ist der Tag der Gnade. Also ist die Verheißung oder Weissagung damals noch nicht erfüllt worden. Wir werden das aus dem Neuen Testament ganz klar zeigen und auch den Nachweis erbringen, dass der Herr verheißen hat, Propheten und Lehrer zu sind. Wir haben es teilweise durchgenommen und werden es noch streifen. Lasst uns Matthäus Kapitel 17 lesen. Matthäus Kapitel 17. Das ist die Verbindung mit dem Erlebnis auf dem Verklärungsberge. Matthäus 17, von Vers 1 bis Vers 8, wird uns das gewaltige Ereignis der Verklärung auf dem Berge geschildert. Und wie ihr euch erinnern könnt, ist ja Mose und Elia dort auf dem Berge auch gewesen, stimmt's? Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 17, Vers 3. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia. Also, jetzt gehen wir zu Vers 9. Als sie dann vom Berge herabgekommen waren, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand etwas von der Erscheinung, die ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Da fragten die Jünger ihn, wie können denn die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse zuerst kommen? Also, die Schriftgelehrten haben das Wort gekannt. Vielleicht in dem Fall ein wenig besser als ein Petrus, der Fischer war. Oder andere, die das Wort nicht so gelesen haben und nicht so bewandert waren wie die Schriftgelehrten. Eigenartig ist es nur, dass die Schriftgelehrten nicht von Gott gelehrt wurden. Und die, die nicht schriftgelehrt waren, die wurden von Gott gelehrt. Daran hat sich bis heute noch nicht viel geändert. Aber die Schriftgelehrten kannten die Bibel und sie behaupteten, Elia müsse zuerst kommen. Ihr wisst ja, als Jesus am Kreuze hing und ausrief, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Was steht danach geschrieben? Sie sagten, wir wollen doch sehen, ob Elia komme. Kennt ihr die Bibel alle? Natürlich, sie haben es missverstanden. Sie wussten, es steht geschrieben, haben es aber nicht einordnen können. Heute haben wir es besser. Damals standen die Weissagungen für das erste Kommen, für das zweite Kommen, für das dritte Kommen. Alles stand in der Bibel. Wie sollten sie unterscheiden, was sich wann und in welchem Zusammenhang es sich erfüllt? Nun lesen wir Vers 11. Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Amen. Elia kommt allerdings und wird alles in den rechten Stand bringen. Das ist, wer grammatisch die Fälle kennt, in der Zukunftsform geschrieben. Elia kommt allerdings und wird alles wieder. Ja, aber das geht ja noch weiter. Viele möchten jetzt gern hier stehen bleiben und Vers 12 nicht mehr lesen. Aber wir gehören zu denen, die jeden Vers lesen möchten, die nichts unterschlagen möchten oder können, sondern Gott danken, dass er uns Klarheit geschenkt hat. Also, Matthäus 17, Vers 12. Ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern sind mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte. Ja, was denn nun? Da sagt der Herr, Elia muss kommen und wird kommen, um alles in den rechten Stand zu bringen. Eine klare Aussage. Und direkt danach, ich sage euch, Elia ist gekommen und sie haben mit ihm getan, was ihnen gut dünkte. Was stimmt denn nun? Beides. Amen. 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 Ja, das war nicht laut genug. Mit mir könnt ihr das ruhig machen, wie die Baptisten das mit dem Pfingstprediger gemacht haben. Ich predige sowieso weiter. Auch wenn ihr Amen sagt. Aber ich predige ein bisschen lieber weiter, wenn ich es ab und zu höre. Gut. Johannes kam im Geiste und in der Kraft des Elia.
Amen.
Aber passt auf, er selber sagt, dass er es gar nicht war. Ja, was jetzt? Jetzt kommen wir in ganz große Not. Jetzt gibt es größte Schwierigkeiten bei den Theologen. Nicht bei uns. Nicht bei uns. Nicht nachdem der Herr mit uns geredet hat. Evangelium Johannes Kapitel 1. Evangelium Johannes Kapitel 1 von Vers 19. Hier steht geschrieben, dies ist nun das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, die ihn fragen sollten, wer er sei. Da bekannte er unverhohlen und erklärte offen, ich bin nicht Christus. Nun, dazu sagen wir Amen. Das ist wahr. Er ist nicht Christus gewesen. Vers 21. Sie fragten ihn weiter, was denn? Bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Ja, was jetzt? Der Herr sagt, Elia ist gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was ihnen gut dünkte und bezog sich damit auf Johannes den Täufer. Und Johannes der Täufer wird gefragt, bist du Elia? Und er sagt, nein, ich bin es nicht. Wenn ihr dann, ja, Dankeschön, Bruder Hugo Mullitz, das war schön. Hier sagt dann in Vers 23 die Schrift, da antwortete er ihnen, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, ebnet dem Herrn den Weg, wie der Prophet Jesaja geboten hat. Amen. Der Mann Gottes kannte die Schriftstellen, die sich auf ihn und seinen Dienst bezogen haben. Es war kein Wenn und kein Aber, sondern eine klare Antwort bezogen auf die Heilige Schrift. Wir lesen noch weiter. Lukas Kapitel 1. Und ihr merkt schon, wie zerstreut diese Dinge liegen, aber wie schön sie zusammengefügt werden können. Hier in Lukas Kapitel 1 ist ja von der Geburt Johannes des Täufers die Rede und hier wird von ihm Folgendes gesagt. Lukas 1 von Vers 15. Denn er wird groß vor dem Herrn sein, Wein und berauschende Getränke wird er nicht genießen und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia,
Amen.
Um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden. Von der Umwendung der Herzen der Kinder zu den Vätern wird hier nichts mehr gesagt. Nur der erste Teil aus der Weissagung des Propheten Malachi, der sich damals auf seinen Dienst bezogen hat, der wurde hier von dem Engel zitiert. Der zweite Teil blieb aus. Weiter steht dann, und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Genau das hat Johannes der Täufer durch seinen Dienst getan. Er hat dem Herrn den Weg bereitet, das Unebene eben gemacht, das Hohe erniedrigt. Was meint ihr, wie es den Würdenträgern zumute war, die unter dem Volk hoch angesehen waren, sich aber nicht taufen lassen wollten, aber hinkamen, um ihn auf die Probe zu stellen? Er sagte, schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Meint nicht, dass ihr dem zukünftigen Gericht entrinnen werdet. Er hat das Hohe erniedrigt und das Niedrige hat er erhöht. Weshalb? Damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden konnte. Und sie ist offenbar geworden. Denn so steht es ja geschrieben, und alle Enden der Erde werden die Herrlichkeit Gottes schauen. Nun, wir erkennen, dass in der biblischen Prophetie alles ganz genau ausgesprochen wurde, aber genauso muss es richtig eingeordnet werden, damit man die Zusammenhänge weiß und auch versteht. Jetzt lesen wir aus Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel und dann auch gleich aus dem dritten. Apostelgeschichte, Kapitel 2, hier finden wir die erste Predigt des Petrus. Und es mag uns verwundern, dass er beides, den Anfang und das Ende, mit einbezogen hat. Er bezieht sich auf den Propheten Joel und ich lese hier aus Apostelgeschichte 2 von Vers 17. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen, eure Jünglinge oder jungen Männer Gesichter schauen, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, ja sogar auf meine Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, so dass sie prophetisch reden. Und ich werde Wunderzeichen erscheinen lassen, oben am Himmel und Wahrzeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond in Blut verwandeln, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wisst ihr, wie viel in dieser einen Predigt enthalten ist? Söhne und Töchter sind wir, die neutestamentliche Gemeinde, Knechte und Mägde. Das ist Israel. Und dann Sonne und Mond wird sich verfinstern, das ist schon der Tag des Herrn. Petrus, ein Mann Gottes, hat verschiedene Dinge in einem Atemzug ausgesprochen. Wir können es heute einordnen. Haben wir das begriffen? Söhne und Töchter, ihr, die ihr ein Nichtvolk seid, werdet Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Wir haben die Sohnschaft empfangen. Deshalb sagen wir, aber Vater, wenn wir dann zur Offenbarung 7 gehen, dort steht geschrieben, richtet kein Unheil auf der Erde an, bis wir die Knechte unseres Gottes auf ihre Stirn versiegelt haben. Und dann wissen wir ganz genau, das bezieht sich auf die 144.000. Auch da könnten wir genügend Bibelstellen aufschlagen, doch wir behandeln im Moment das Thema, dass Gott einen Propheten am Ende der Gnadenzeit, aber in dem letzten prophetischen Teil der Heilsgeschichte senden würde. Und zu der Zeit würden alle Geheimnisse des Wortes und des Reiches Gottes geoffenbart werden. Wie oft hat Bruder Brenim darauf Bezug genommen? Er wusste, dass es der Dienst war, zu dem Gott ihn bestimmt hatte, die verborgenen Geheimnisse ans Licht zu bringen. Und seitdem das geschehen ist, dürfen wir es sehen. Also, wir können nicht behaupten, dass mit den Propheten des Alten Testaments jeglicher prophetische Dienst aufgehört hat. Natürlich, was Weissagung, was Prophetie betraf, bedurfte es keinen mehr, der noch auf Christus geweissagt hätte, denn Christus war ja schon gekommen. Deshalb steht ja von Johannes, dass er mehr war als ein Prophet, nicht mehr als ein Mensch. Das haben die amerikanischen Brüder total missverstanden und haben das Volk irregeführt. Auch da muss man jedes Wort genau lesen. Jesus sagte, ich sage euch, er war mehr als ein Prophet. Und so müssen wir das auch lassen. Die Propheten haben auf Christus hin geweissagt. Johannes konnte sagen, er ist in unserer Mitte. Er hat die Brücke geschlagen zwischen der Prophetie und der Erfüllung. Er konnte sagen, sehet, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Also mehr als ein Prophet. Er konnte auf die Erfüllung der biblischen Prophetie hinweisen. Wenn wir jetzt von Bruder Brenhim sprechen, dann müssen auch wir das Gleiche sagen. Er war mehr als ein Prophet in der Hinsicht, dass er nicht Prophetie in den Raum gestellt hat, sondern die im Raum stehende Prophetie in ihrer Wirklichkeit gezeigt und geoffenbart hat. Halleluja! Gelobt sei der Name des Herrn. Propheten hat es viele gegeben, auch noch im Neuen Testament. Nehmt Paulus, nehmt Petrus. Wie haben sie mit prophetischem Weitblick von den letzten Tagen, von dem Tag des Herrn, von den Zeiten gesprochen, die kommen würden. Aber am Ende der Tage, am Ende der Gnadenzeit, hat Gott einen Mann gesandt, wie wir es ja auch gestern mitbekommen haben. Er war wirklich mehr als ein Prophet. Den Dienst, dass die Feuersäule über einem Menschen gewesen wäre und dass der Herr so mit ihm war, das war nicht bei Paulus und nicht bei Petrus. Das war der Dienst Jesu Christi, der hier in unserer Generation geschehen ist. Durch ein ganz einfaches Werkzeug. Seid einmal ganz aufrichtig. Hätte Gott noch einen Menschen finden können, der einfacher in diese Welt hineingeboren wurde? Ihr erinnert euch doch an sein Zeugnis. Es war nicht nur ein Holzhaus, sondern ein Holzhaus, durch welches der Wind, sei es den Regen oder den Schnee, geweht hat. Ein erbärmliches Holzhaus. Aber der Mann oder das Kind, das da zur Welt kam, 3 Stunden später hing die Feuersäule über dem Haupte dieses neugeborenen Kindes. Und diejenigen, die es sahen, fragten sich, was soll wohl mit diesem Jungen werden? Gott wusste es. Und wir wissen es heute auch. Preis sei dem lebendigen Gott. Ich bin dem Herrn dankbar für diese gewaltigen Zeugnisse. Uns wird ja nachgesagt, dass wir Bruder Brenhim aus unserer Verkündigung herauslassen. Das ist eine gute Nachsagung und eine sehr schöne Feststellung. Denn würden wir ihn zum Gegenstand unserer Verkündigung machen, dann lägen wir absolut falsch. Wir machen nicht Paulus und nicht Petrus, nicht Abraham und nicht Elia, nicht Mose oder irgendeinen zum Gegenstand unserer Verkündigung. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Aber wir erwähnen gern das, was Gott durch seine Propheten, durch seine Knechte und durch seine Apostel getan hat. Das ist ein sehr großer Unterschied. Hier führen wir den Namen des Propheten, den Gott in besonderer Weise gebrauchte, nicht so viel im Munde, aber das durch ihn von Gott aus geoffenbarte Wort, das tragen wir in dankbaren Herzen. Und das ist der große Unterschied. Viele mögen von Johannes gesprochen haben und sie wussten nicht, wozu er gesandt wurde. Es geht immer um den Kern, um die Hauptsache, auch da um die rechte Einordnung. Nicht, dass wir ein Werkzeug auf den Punkt rücken, auf den der Herr gehört. Das sei ferne. Die 7 Botschafter, die 7 Engel, waren in der Rechten des Herrn. Und weil sie in seiner Hand sind, hat er sie in einer solch mächtigen Weise gebrauchen können. Und ich bin davon überzeugt, wie wir schon in einer der Versammlungen sagten, wie es auch geschrieben steht, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt. Wir haben es gelesen, dass der Herr den Propheten Elia senden wollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ich lese euch noch einige Stellen, in denen der Herr davon gesprochen hat, dass er Propheten und Apostel senden würde, auch im Neuen Testament. Lukas, Kapitel 11, Lukas, Kapitel 11, Vers 49. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden. Also, niemand kann uns klar machen wollen, dass es keine Propheten mehr gibt. Gott hat in die Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Wenn es dann um Heilsgeschichte geht, dann hat er das Recht, einen Wortpropheten zu berufen und in die Gesamtgemeinde hineinzusetzen. Einen Mann, zu dem das Wort kommt, dem es geoffenbart wird und der es dann dem Volke weiterbringen kann. Wir lesen auch in Matthäus, ich glaube, Kapitel 23, Matthäus 23, da weist der Herr wohl auch darauf hin, dass er Propheten, Weise und Gelehrte senden möchte. Matthäus 23, Vers 34. Deshalb seht, ich sende zu euch Propheten und Weise und Lehrer. Also, wir haben die Verheißung nach dem Dienst Johannes des Täufers, schon im Beginn des Neuen Testaments, dass der Herr Propheten und Weise senden wollte, nicht Schriftgelehrte, die zu den Füßen eines Gamaliels saßen, sondern Menschen, die von Gott gelehrt werden in der Schrift, denen die Schrift geoffenbart wird, die nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und da darf ich sicher die Bemerkung machen, als Bruder Brenhim gefragt wurde oder beziehungsweise ihm gesagt wurde, wenn die sieben Siegel und die sieben Donner geoffenbart würden, das wird doch etwas sein, das nicht in der Bibel geschrieben steht. Und Bruder Brenhim sagt wörtlich, ich habe sofort den Geist, der das sprach, gepackt. Ich habe im Moment kein besseres deutsches Wort als Equivalent für das Englische. Ich habe sofort den Geist gepackt, der da gesprochen hat. Und dann gab er die Antwort. Nie wird Gott etwas tun, das außerhalb seines Wortes wäre. Und darauf bleiben wir stehen. Wie viel religiöse Fantasie gibt es in diesen Tagen? Hirngespinste, Deuterei. Wie die einen Sterndeuter und Gucker sind, so sind das Botschaftsdeuter. Und sie wissen nicht, dass sie aus dem Wort herausgekommen sind und der Wahrheit den Rücken gekehrt haben, weil sie das Gesagte nicht richtig verstanden, geschweige richtig eingeordnet hätten. Seid ehrlich, hat jemand von euch mit irgendeiner Predigt, die Bruder Brenhim gehalten hat, Mühe? Habt ihr Mühe damit? Muss jemand in euer Haus kommen, sie euch zu deuten? Ihr habt genauso wie ich vom siebenten Siegel gelesen, von sieben Donnern gelesen, vom ersten, zweiten und dritten Zug, von all den verschiedenen Dingen haben wir gelesen, aber wir haben die Gnade, es Gott zu überlassen, wie er all diese Dinge erfüllen und tun wird. Das ist der große Unterschied. Wir dürfen und können über das, was hier geschrieben steht, nicht hinausgehen. Das ist unmöglich. Die Heilige Schrift ist das abgeschlossene Zeugnis Gottes. Und deshalb steht ganz am Ende, dass wehe dem, der zu den Worten der Weissagung dieses Buches etwas hinzufügt oder wer etwas hinwegtut. Als die sieben Donner ihre Stimmen erschallen ließen, erging ein Wort des Herrn. Schreibe nicht, was die sieben Donner geredet haben, sondern versiegle. Stimmt das? Schreibe nicht, was die sieben Donner gelesen. Ich lese es euch lieber, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Denn es gibt ja Menschen, die sagen, wir halten dem Volke Gottes einiges vor. Aber dass sie dem Volke Gottes viel vormachen, das sagen sie nicht. Offenbarung, Kapitel 10, Vers 4. Als dann die sieben Donner geredet hatten, wollte ich aufschreiben. Doch ich vernahm eine Stimme, die aus dem Himmel mir zurief. Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht auf. Ich lese noch mehr. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und die das bewahren, was darin geschrieben steht. Stehen die sieben Donner darin geschrieben? Ich habe schlecht gehört. Merci, Frère. Ich wünschte, alle würden mal zeigen, dass ihre Hände und Arme nicht gelähmt sind. Also, wer ist selig? Wer ist selig? Selig ist, der da liest, und die da hören, die Worte der Weissagung und die das bewahren, was darin geschrieben steht. Alles, was geschrieben steht, hat Gott in seiner Bedeutung geoffenbart. Ich glaube nicht, dass es noch einen Punkt gibt, den wir wissen müssen, der nicht geoffenbart worden wäre. Es steht geschrieben, in den Tagen der Stimme des siebenten Engels kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss, wie er es wem geoffenbart hat. Seinen Knechten, den Propheten. Also musste doch am Ende der Tage ein prophetischer Dienst da sein, dass auch die Schriftstelle ihre Erfüllung findet, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Und damit kommen wir zu dem Wort aus Amos 3, Vers 7. Gott tut nichts. Er offenbart denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Also musste ein Prophet Gottes da sein, um die Geheimnisse zu offenbaren. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Aber lasst uns Ehrfurcht haben vor Gott und dem geoffenbarten Wort, dass wir da nicht abermals als Schriftgelehrte drüber brüten und dann dies und jenes herauskommt. Lasst es so, wie Gott es geoffenbart hat. Deutet nichts, sondern habt Ehrfurcht und nehmt es so an. Für den Rest wird Gott sorgen. wenn die Zeit dafür reif ist. Das Schlimmste, das uns passieren kann, ist ungeduldig zu werden. Und dann bringen wir alles durcheinander. Als die Donnerfreunde da das Kommen des Herrn herbeiführen wollten und sogar an der belgisch-holländischen Grenze einen Saal gemietet haben mit genau 120 Plätzen wie auf dem Obersaal, damit das auch alles stimmt und glaubwürdig gemacht werden konnte. Und was war's? Zerstritten gingen sie in alle vier Winde. Und so ist es bis auf den heutigen Tag. Niemand braucht einen Ort oder eine Zeit zu bestimmen, wann der Herr kommt. Wenn er kommt, dann werden wir es erfahren. Da fällt mir jetzt eine Sache ein. Die muss ich mal sagen, damit ihr ein bisschen lacht. Irgendeine teure Schwester hat einer anderen Dame vorgelesen aus der Predigt die Entrückung, dass Bruder Brenhim gesagt habe, das Kommen des Herrn wird zwischen 6 Uhr und 9 Uhr morgens stattfinden. Und als diese Schwester da der Dame vorliest, dann schreit die auf und sagt, dann bin ich nicht dabei, denn ich schlafe gewöhnlich bis 10 Uhr. Das musste jetzt mal sein. Ihr wisst genau, dass ich nicht zu denen gehöre, die die Sache Gottes leicht nehmen. Aber wie schnell missverstehen die Leute etwas, anstatt dann zu sagen, es ist ja ohnehin ein Zeitunterschied und Zeit und Stunde weiß sowieso niemand. Auch da hat Bruder Brenhim manche Aussprüche machen müssen, an denen die Schriftgelehrten sich die Zähne ausbeißen. Und dann sagt, der Prophet hat's gesagt. Und er hat es deswegen gesagt, damit sie darüber stolpern sollen und sonst nichts. Es bleibt in Ewigkeit dabei, was geschrieben steht. Zeit und Stunde weiß niemand. So sagt es Gottes Wort. Aber genauso steht geschrieben, dass wir wachsam sein sollen, weil wir nicht wissen, wann der Herr kommt. Wie viele von denen, die behaupten, er sei 63 gekommen, haben sich erst 68 bekehrt. Ich kenne sogar welche, die sich 69 bekehrt haben und andere, die sich 74 bekehrt haben und die heute behaupten, der Herr sei 1963 gekommen. Das muss sich ein Mensch mal vorstellen. Und dann stehen solche Leute vor einem und sagen, ich bin entrückt worden. Nein, so nicht. Nicht mit mir. Nüchtern und klar zu bleiben bis zur letzten Stunde. Wisst ihr was? Je geistlicher ein Gotteskind ist, umso nüchterner und umso klarer ist es. Ein Mensch, der sich geistlich dünkt, aber so ein bisschen anfängt zu schwimmen, da könnt ihr Bedenken haben. Denn solche Menschen haben das Gleichgewicht verloren. Lasst uns nüchtern und klar bleiben in Gott, in irdischen Dingen, in Worte, in allem, was wir wahrzunehmen haben, bis zur letzten Stunde und bis zum letzten Tage unseres Lebens planen. Denn wir wissen ja nicht, wann unser letzter Tag sein wird. Und deshalb ist es notwendig, nüchtern und klar zu bleiben. Und ich weiß, der Herr hat eine Gemeinde auf Erden, die sich nicht vom Worte entfernen wird. Im Gegenteil, die immer fester im Worte gegründet wird. und steht geschrieben, auf dass unser Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Es ist eine große Gnade. Die größten Offenbarungen Gottes zu empfangen und klein zu bleiben und nüchtern zu sein. Was war mit Bruder Brennen? Er ging zum Jagen. Er war ein Mann, der die Angel ausgeworfen hat. Er war mitten im Leben. Ich bin in seinem Hause gewesen. Er hat das Geschirr in der Küche gespült. Hat auch den Staubsauger betätigt. Bruder Rosa, oh wei. Ja, so ist das. Wir meinen, ein Prophet, das ist ein Mann mit dem langen Gesicht und der ist dann irgendwo weltfremd. Alles an seinem Platz. Den Kindern ein Vater, der Frau ein Mann, Gott ein Prophet, der Gemeinde der Dienst, alles in dem Bereich und jeder Bereich wird wahrgenommen und dagelassen, wo er hingehört. Auch das soll zum Abschluss dieser heiligen Betrachtung zur Erheiterung dienen, denn Gottes Wort ist ja heilig, aber als einer der Brüder, die da glauben, dass William Branham Jesus Christus ist, mir einiges sagte, dann ist auch mir die Hutschnur hochgegangen. Er hat mir nämlich gesagt, dass William Branham seine Kinder ins Dasein gesprochen hätte. Sie wären das Ergebnis des gesprochenen Wortes. Und dann fügte er noch hinterher, das sei ein Geheimnis, das ich noch nicht kenne. Dann habe ich ihn eines Besseren belehrt und habe ihm gesagt, es gibt manche Geheimnisse, die ich noch nicht kenne. Aber das Geheimnis mit den Kindern, das kenne ich schon. Es gibt Menschen, ihr glaubt das gar nicht, aber es gibt Menschen auf Erden, die sind unnüchtern geworden. Die haben angefangen zu spinnen. Sie haben allen Grund und Boden unter ihren Füßen verloren. Was meint ihr, wie dankbar ich Gott in meinem Herzen für euch alle bin, dass ihr nüchtern und klar im Worte Gottes geblieben seid. Und den jungen Leuten möchte ich sagen, wer heiraten will, tu es, sobald es geht. Tragt euch nicht mit dem Gedanken, ach, der Herr kommt und vielleicht hört doch auf. Wenn er kommt, ist ja noch Zeit. Aber keine Zeit zum Heiraten, die ist jetzt. Also, immer die Dinge ganz nacheinander, nüchtern, klar in allen Dingen. Wenn Haus bauen will, tu es, aber mache keine Schulden. Ha. Ja, ihr wisst schon, was der Herr uns sagen will. Es geht um Nüchternheit, um Klarheit, mit beiden Füßen auf Erden zu bleiben, aber mit dem Herzen im Himmel. Irdisches irdisch sein lassen, Göttliches göttlich sein lassen, alles in dem Bereich, in den es hineingehört. Und dann hören auch deine und meine letzten Schwierigkeiten auf. Gott segne uns alle. Amen. Amen. Wir stehen auf.
Treuer Gott, wir sehen es in der Tat. Es ist dieser Tag und Amen. Diese Stunde, die Amen. Du uns aus Gnaden bereitet hast. Wir beten dich an und preisen deinen herrlichen Namen dafür. Du hast uns in Klarheit alles dargereicht, o Herr, dass nicht einmal ein Tor irren kann, Amen. Mein Gott. Amen. Nimm hin die Ehre und den Lobpreis noch einmal, Herr, aus unser aller Herz und Mund, o Herr. Wir als dein Volk beten dich an, o Herr, und rühmen deine Gnade, o Herr. Halleluja, Herr, mein Gott. Sei du auch weiter mit uns, Herr. Ja. Auch jetzt in der Zwischenzeit segne uns. Nein. Und lass uns heute Abend, Herr, ja, das Mahl halten, o Herr.
Ja.
Und deiner gedenken, o Herr, oh, was du Großes für uns getan hast. Nein. O Herr, wir beten dich an und rühmen deine Gnade von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.